Shalom, du hast dich schon immer gefragt, was es auf sich hat damit, dass die Katholiken Eucharistie feiern, Abendmahl feiern oder dass die Kannibalen sind. Hier bist du genau richtig, denn heute werden wir darüber reden. Und zwar, Eucharistie, ein Wort, das aus dem Griechischen kommt und eigentlich Danksagung bedeutet. Als Eucharistie bezeichnet man eigentlich das zweite Sakrament in der Auflistung der Sakramente der katholischen Kirche. Unter Eucharistie wird allerdings nicht nur das Wort Danksagung verstanden, sondern ist auch automatisch ein Synonym für die Einnahme von Brot und Wein als Zeichen von Leib und Blut Christi durch die gläubigen Christen. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. Also, Brot und Wein sind so ein sehr lange wichtige Zeichen in der jüdischen Tradition. Im Alten Testament lesen wir in dem Buch Exodus darüber, dass Gott den jüdischen Bewohnern Ägyptens aufgibt, Brote und Fleisch zu essen und ihre Türrahmen mit Blut zu beschmieren, damit sie sicher aus Ägypten fliehen können, also aus der Sklaverei fliehen können, aus der Sklaverei befreit werden können. Und da die nicht genug Zeit hatten, weil die in so einem Rush waren, also sich so schnell beeilen mussten, die Juden, haben sie ungesäuerte Brote gegessen, weil wir wissen, wenn wir Hefe benutzen, so es dauert ein bisschen, bevor der Teig aufgeht und so weiter. Und deswegen haben sie ungesäuerte Brote gegessen. Und fast forward, die Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das Pascha-Fest immer noch eins der wichtigsten Feste, also es ist heute auch eins der wichtigsten Feste im jüdischen Jahreskreis. Denn sie erinnert immer daran, an diese Befreiung aus Ägypten, aus die Befreiung aus der Sklaverei. Es ist so eins der Top 3 Feste des Judentums. So ein bisschen wie halt Weihnachten und Ostern so die Top 2 von den Christen sind. Und Jesus hat etwas Revolutionäres getan, denn den Abend, bevor er ausgeliefert wurde, also wir wissen daran, Jesus, so ein Typ aus Nazareth, wurde vor 2000 Jahren in der Nähe von Jerusalem gekreuzigt, nachdem er verurteilt wurde dafür, dass er den Glauben der Juden beschmutzt. So ein bisschen ist die Storyline. Das alles ein bisschen fabriziert, also eigentlich haben sich die Tempelbehörden des Judentums bedroht gefühlt von Jesus, weil sie gesehen haben, so, wow, dieser Typ hat echt viele Anhänger und irgendwie predigt er das, was wir predigen, also so jüdische Bräuche, aber auch nicht, weil er hat irgendwie so das alles neu gedacht, diese ganzen jüdischen Traditionen und Überzeugungen hat Jesus einfach neu gedacht. Und sie haben sich halt bedroht gefühlt und haben die angefangen, ihn zu verfolgen. Also das waren so die Mobber von vor 2000 Jahren und die haben halt es dazu gebracht, dass Jesus einfach getötet wurde am Kreuz. Aber Jesus war damit einverstanden, weil er genau wusste, was mit seiner Präsenz und seinem Predigtdienst einhergeht. Aber damit du irgendwie nachvollziehen kannst, auch wenn du nicht katholisch bist, was es mit diesen ganzen utopischen Gedanken von Brot und Wein werden Blut und Körper? Jesu, also so essen die dann Jesus oder wie sieht das aus? Und vielleicht bist du auch katholisch und du hast schon mal an der Eucharistie teilgenommen und trotzdem weißt du nicht genau, was da abgeht. Also Eucharistie ist klassischerweise ein Teil des katholischen Gottesdienstfeiern. Es fängt damit an, dass man erstmal einen Wortgottesdienst hat, das heißt, es werden Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, ein Psalm wird vorgelesen oder gesungen, ein Teil aus dem Evangelium wird gelesen. Dann gibt es auch ganz viele Gebete und auch manchmal eine Predigt, wenn die Zeit dafür da ist. Und dann kommt man zur Eucharistie. Es gab eine Zeit, wo diese Eucharistie als viel mehrwertiger gesehen wurde als dieser vorherige Teil. Der vorherige Teil ist so also der Lektüre-Teil, der liturgische Teil, so der wird so ein bisschen runtergewertet. Aber heutzutage, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, worüber wir auch gerne mal sprechen können, weil das ein immenses Event war, was so das Gesicht der katholischen Kirche heute sehr stark geprägt hat. Aber so nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden Bemühungen dafür erstrebt, dass die Person beides als gleichwertig ansehen. Also ist beides alles irgendwie Teil des Alltags eines Christen wird. Und das Besondere ist, wir haben ja darüber gesprochen, Sakramente sind sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Realität. Das heißt, wenn du mal in einer katholischen Messfeier, einem katholischen Gottesdienst warst, hast du wahrscheinlich gesehen, dass diese weißen Brote, die auch ungesäuert sind, also ganz wie im Alten Testament bei den Juden, so die werden nicht auf einmal so zu einem Muskelfaser von Jesu oder zu irgendwie so einem Stück Haar von ihm, sondern es bleibt Brot. Und dieses Wein, das in dem Kelch von den Priestern getrunken wird, das bleibt auch Wein. Also meistens kommen wir leider nicht dazu, dass alle an diesem Weintrinken teilnehmen können. Einfach, weil das ein bisschen logistisch schwieriger aussieht, wenn so zu Zeiten, wo es so einen Massenkatholizismus gab, wo es einfach darum ging, dass so viele Personen wie möglich in die Kirche kommen, wurden einfach Sachen für logistische Gründe einfacher gemacht. Obwohl wir heutzutage immer mehr sehen, dass auch die ganzen Teilnehmer an dieser Messe, also weil die Messe findet unter Voraussetzung, dass alle Personen da sind, statt. Nicht nur, dass der Priester feiert alleine seine Messe und wir dürfen dabei sein, so als Privileg, sondern dass wir zusammen als Kirchengemeinschaft diese Messe feiern. Genauso wie Jesus das erste Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hat. Und deswegen würde ich dir gerne heute ein bisschen aus der Bibel vorlesen. So eine Bibelleserunde. Und zwar lesen wir in Lukas, also das wird auch in Matthäus Kapitel 25, wird auch das Abendmahl erwähnt. Aber die Worte, die bei Lukas vorkommen, sind auch die Worte, die dann als Einsetzungsgebet stattfinden. Ich kann gleich erklären, was es ist. Die als Einsetzungsgebet stattfinden, um sozusagen die Eucharistie zu feiern. Wichtig ist anzumerken, das findet hier gerade statt, nachdem Jesus Monate, Wochen, wenn nicht sogar Jahre lang durch Galiläa und Palästina gereist ist und sozusagen seine neue Predigt, sein neues Verständnis des jüdischen Glaubens verbreitet hat. Und das alles ist irgendwie damit, das Fass ist dann irgendwann übergelaufen. Diese Tempelautoritäten haben sich richtig auf ihn eingenommen und wollten ihn einfach nur noch loswerden. Und zur Zeit vom Pascha-Fest war es jüdischer Brauch, dass die eine Möglichkeit hatten, dass alle Juden nach Jerusalem gereist sind, um in den Tempel Opfer darbieten zu können. Weil der jüdische Glaube ist ja auch ein Opferglaube, dass man sozusagen Opfer für Gott darbringt, damit Gott sozusagen mit einem guten Auge auf uns schaut. Und Jesus war ja ein Jude, das haben wir in den Folgen über Jesus festgehalten. Und dann war er halt schon in Jerusalem, aber er wusste auch gleichzeitig so, okay, die Verfolgung ist schon auf so einem hohen Level. So, wir sind zwar hier, um dieses Fest zu feiern, dieses Pascha-Fest, diese Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei, aber ich weiß, dass mich sehr schwere Zeiten erwarten. Und hat er einfach seinen Jüngern gesagt, so, okay, Jungs, nochmal, bevor das hier alles richtig wild wird und die Jünger wussten gar nicht, worauf die sich eingelassen haben. Aber dann hat er einfach gesagt, so, okay, ich möchte noch mal einen Abend mit euch verbringen, sozusagen so ein Abschiedsessen. Das hört sich so krank an, aber es war auch irgendwie ein Anfang davon, dass wir halt auch dieses Sakrament jetzt heutzutage leben dürfen und mit unserem Sinn, also unserem Geschmack und unserem Mund und so weiter, dürfen wir gleichzeitig irgendwie Jesus Gegenwart auskosten. Okay. Lukas, Kapitel, das Evangelium nach Lukas, das ist das dritte Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 22, Vers 14. Es kann auch sein, dass es einen Titel, das Mal hat bei dir in der Bibel, also bei mir ist das der Fall, das Mal, aber es kann auch einen anderen Titel haben, aber glaub dran, diese Titel sind sekundär, sie liefern dir einen Überblick, worum es in dem nächsten Abschnitt geht, aber das ist nicht Teil des Originaltextes der Bibel. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden, also dem Kreuzestod, dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Wir wissen, alter Bund, Volk Israel und Gott. Neuer Bund, Jesus und Gott und alle Menschen. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. So, und hier hören wir dann die Worte, und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das katholische Verständnis dieser Worte sozusagen, dass wir heutzutage immer noch in diesem Gedächtnis davon leben wollen. Und diese Worte, das ist mein Leib, werden wirklich wortwörtlich genommen. Oder das ist mein Blut des neuen Bundes. Diese Worte werden wortwörtlich genommen von den Katholiken. Und den Fakt, dass sie wortwörtlich genommen werden, nennt man Transsubstantiation. Sehr langes, schwieriges Wort. Transveränderung. Substanz ist ja irgendwie eine Substanz, also wie Substanz auf Deutsch, ne? Lateinisches Wort. Und da wird einfach daran geglaubt, dass dann diese sichtbaren Zeichen von Brot und Wein, also die Hostie und der Wein in dem Kelch während der Eucharistiefeier, dass die auf zum Leib und Blut Christi werden. Also, dass wir dann mit unseren Sinnen das Privileg haben, diesen Leib mit uns einzunehmen und dass mit unseren Sinnen das alles irgendwie ausleben dürfen und dass wir irgendwie uns darauf einlassen können und irgendwie teilhaben dürfen, uns immer wieder an diese Worte erinnern, weil bei diesen Gebeten werden ja auch immer diese Bibelstellen dann als Gebete verwendet, auch für uns. Und das ist einfach ein immenser Schatz, der irgendwie Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat, so kurz vor seinem Tod, was nochmal diese Prägnanz dieses Momentes unterstreicht, dass es halt was sehr Wichtiges ist, dass Jesus das genau an diesen Punkt in der Bibelgeschichte, also in der Geschichte seines Lebens, gesetzt hat. Und das erklärt auch irgendwie, wieso es Eucharistie genannt wird. Also Danksagung bedeutet, dass wir dann irgendwie, indem wir sein Gedächtnis feiern, auch gleichzeitig danken dafür, was er ja schon irgendwie gespoilert hat. Also mit diesem, der mich verraten wird, ist hier mitten unter uns, so gesprochen Judas, so. Und Judas ist ja der Apostel, der ihn im Endeffekt dann den Autoritäten verraten hat und sozusagen Jesus geoutet hat, dass er dieser Prediger ist. Und dass im Endeffekt durch sein Unterfangen ist dann auch Jesus am Kreuz gelangt. Und so dann ist dieses Feiern dieses Gedächtnismahles auch eine Danksagung für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gleichzeitig wird auch oft, das Wort Eucharistie kann für dich ganz fremd wirken, aber es wird auch oft Kommunion genannt. Also Kommunion bedeutet auf Griechisch Gemeinschaft. So alle, die an diesem Gedächtnismahl teilnehmen, sind irgendwie Gemeinschaft und sie sind Teil dieser Gruppe, für die Jesus dann auch sein Leben geopfert hat, mit Teil der Gruppe, mit der Jesus seinen neuen Bund angefangen hat. Es gibt viele Fragen auch bezüglich, wie man an diesem Feiern teilnehmen soll. Also es gibt zum Beispiel Hand- und Mundkommunion. Also Mundkommunion ist, wenn dir dann konsekrierte Hostie, also transsubstituierte Hostie sozusagen, wo schon an die Präsenz Jesu in dieser Hostie geglaubt wird, was an sich ein sehr abstraktes Gedankenspektrum ist für uns, die alles irgendwie so greifbar haben wollen, was eher auf so einer geistlich-seelischen Ebene sich abspielt, ganz ähnlich wie bei der Taufe. Und so diese Hostie, die wir dann empfangen, die wird dann entweder direkt auf in unseren Mund reingelegt, auf unsere Zunge, oder wir bekommen sie halt in unsere Hände. Ganz verschiedene spektakuläre Diskussionen gibt es darüber, was jetzt richtig ist und was ist falsch und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber einfach damit du weißt, dass es da auch wieder liturgische Fragen gibt, also was ist jetzt richtig in diesem Moment und was ist irgendwie falsch. Im Endeffekt, beides wird als gleichwertig angesehen, also Mund- und Handkommunion. Aber ja, und es wird auch zum Beispiel daran geglaubt, dass wenn jemand das erste Mal teilnimmt an dieser Kommunion, also seine Erstkommunion hat, an dieser Gemeinschaft teilnimmt, dass das das erste Mal ist, wo dann auch eine Person Teil von dieser Kirchengemeinschaft ist. Also es ist nicht mehr eine einzelne gerettete Person, die Jesus als ihren Heiland ansieht, wie das zum Beispiel bei der Taufe ist, wo es ein sehr individueller Prozess ist und irgendwie ich lasse mich taufen. Und Kommunion ist ja irgendwie dieser Aspekt der Gemeinschaft und so weiter, dass ich werde jetzt Teil von dieser Kirchengemeinschaft und ich lasse mich da einbinden. Und zum Beispiel in den Ostkirchen ist es so, dass Taufe, Kommunion und Firmung, also Sakramente, die in der katholischen Kirche als drei einzelne Sakramente gelten, dort als ein Sakrament gefeiert werden, alle gleichzeitig finden im Leben der Person. Und in der katholischen Kirche ist es halt aufgespaltet, dass es irgendwie einzelne Abschnitte sind. Was ich aber auch sehr schön finde, weil im Endeffekt so, die Jünger haben ja auch nicht direkt am Anfang dieses Abendmahl mit Jesus gehabt. Also es hätte ja auch so sein können, dass Jesus, dass die Abendmahlerzählung das erste Wirken Jesu war, weil wir kennen ja die Erzählung aus Kanaa, wo Jesus auf einer Hochzeit war und dann sozusagen Wasser in Wein verwandelt hat, was auch schon irgendwie so ein Spoiler ist auf das, was beim Abendmahl passiert. Aber Jesus hatte ja dieselben Gebete, diese Einsetzungsworte, das ist mein Leib, das ist mein Blut, hätte er ja auch auf dieser Hochzeit zu Kana machen können. Aber das hat er nicht. Er hat erstmal die Zeit gewählt, mit seinen Jüngern zu leben, mit ihm durch die Gegend zu gehen und zu predigen und sozusagen mit denen zu reisen. Und erst so als so einer der Höhepunkte nach einer bestimmten Zeit des gemeinsamen Schreitens hat er sich dann für diese Abendmahlfeier mit ihnen entschieden. Auch im Kontext von dieser Pascha-Feier, was nochmal eine symbolische Bedeutung hat. Aber so trotzdem ist es irgendwie auch schön, dass man so einzelne Abschnitte hat mit den Sakramenten, die in bestimmten Lebensabschnitten uns dienen können und uns Gottes Präsenz näher bringen. Und das Besondere an der Eucharistie ist, es ist ein Sakrament, das wir immer wieder wiederholen können. Also jeden Tag hast du die Möglichkeit, einfach Gott zu erfahren. Aber um auch Teil dieser Erstkommuniongemeinschaft zu sein, also um deine erste Kommunion zu haben zu können, braucht es auch eine Vorbereitungszeit, einfach damit man weiß, worauf man sich einlässt. Und ja, wir könnten noch so viel mehr das Thema der Eucharistie vertiefen und irgendwie verschiedene Aspekte suchen. Aber ich glaube, das sind jetzt mal ganz viele Informationen, die du wahrscheinlich auch verarbeiten musst, die für dich auch wahrscheinlich sehr fremd wirken, wenn du noch nie von sowas gehört hast. Aber ich ermutige dich, einfach darauf halt aus der Perspektive zu schauen, wie Sakramente verstanden werden als sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Realität. Und dass es einfach ein Gedächtnis ist daran, was Jesus für dich, für mich, für die ganze Menschheit getan hat. Deswegen sei gesegnet und nächste Woche reden wir schon über die Firmung.